Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß, dass er dort getötet werden wird. Und trotzdem geht Jesus geradewegs auf Jerusalem zu. Und während einer Pause auf dem Weg spricht er zu einer großen Volksmenge. Schon seit einigen Tagen erzählt Jesus immer wieder, dass es wichtig ist, wachsam zu sein. Er hat dazu aufgefordert, dass nun die Zeit ist, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Nicht nur auf das Äußere zu achten, sondern die innere Herzenshaltung zu erforschen. Die Menschen, sie haben viel auf das Wetter geachtet, aber nicht auf das schlechte Klima in der Beziehung zum Nachbarn und gegenüber Gott. Die Zeichen des Himmels und der Erde könnt ihr deuten, doch die Zeichen der Zeit erkennt ihr nicht, warf Jesus ihnen vor. Und während er dies alles aufzeigt, kommen einige aufgeregte Menschen zu ihm. Und sie berichten von einer Not. Schlag doch mit mir auf, Lukas Kapitel 13. Und wir lesen ab Vers 1. Lukas Evangelium Kapitel 13, ab Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Die Galiläer galten als besonders ungläubiges und dazu als rebellisches Volk. Ja, sie waren Juden, aber irgendwie schlechtere Juden in der Meinung von vielen. Die hatten doch immer diese politischen Aufrührer, diese Gruppierungen, die gegen die römischen Besatzungsmacht kämpfen wollten und waren überhaupt irgendwie nicht ganz so rein geblieben wie Jerusalem und die Einwohner. Jesus erkennt zumindest eine Art Vorwurf in diesem Bericht. In diesem schrecklichen Bericht von einem großen und grausamen Leid, das der Statthalter Pilatus hier über eine Gruppe von Menschen gebracht hat. Doch er sagt: Glaubt ihr, sie waren größere Sünder und deswegen ist ihnen das passiert? Nein. Und nicht nur in Galiläa, ja auch in der Stadt Davids, in Jerusalem, gibt es auch Unfälle, wie bei dem Turm in Siloa im Süden Jerusalems. 18 Menschen wurden darunter begraben. Heißt das, diese 18 waren schuldiger als alle anderen Einwohner Jerusalems? Nein. Immer wenn es zu Unfällen oder Grausamkeiten kommt, dann steckt es in uns Menschen, dieses Geschehen zu interpretieren. Aha, da muss eine verborgene Sünde gewesen sein, die Gott hier auf der Stelle richtet. Das wird jetzt gerecht, was er vielleicht im Verborgenen gelebt hat. Heute denken viele so. Ja, bei allen Katastrophen und bei allen Unglücken, oh, womit habe ich das verdient? Oder vor allem, was werden die wohl getan haben, dass sie solch ein Gericht verdient haben? Und ich glaube, es kommt daher, dass jeder Mensch eigentlich weiß, dass er vor Gott schuldig ist und dass Gott das Recht hat zu strafen. Doch dann fühlt man sich irgendwie besser, wenn man auf andere weisen kann, um zu behaupten, also so schlimm wie die bin ich auf jeden Fall nicht. Jesus gibt keine Interpretation des Unglücks, sondern er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus drückt also aus, wenn ihr Unglück, Leid und Katastrophen seht, dann versucht nicht, es auf besondere Sünden zurückzuführen, auf individuelle, auf einzelne Sünden, sondern seht es als eine Lehre für euch, als eine Warnung an euch. Das Leid und die Not in dieser gefallenen Welt, sie schreit den Menschen, uns Menschen laut zu, ihr müsst errettet werden aus dieser Welt. Ja, wir haben hier noch kein Paradies. Wir brauchen eine Erlösung, so nötig. Wir brauchen eine Rettung jetzt, bevor es zu spät ist. Wenn ihr nicht Buße tut. Vor ein paar Jahren, da gab ein Frühwarnsystem Meldung, dass ein Hurricane auf eine Stadt treffen wird. Und tatsächlich kam auch dieser Hurricane, aber und viele Menschen, sie wurden evakuiert im Vorfeld, haben ihre Häuser, die Fenster mit Brettern verschlagen und sind irgendwo anders untergekommen. Und letztendlich waren die Auswirkungen dieses Hurricanes gar nicht so schlimm wie erwartet. Und die Menschen, sie beklagten sich bei dem Bürgermeister, dass er solch ein Aufhebens gemacht hat und so viel evakuiert wurde und so viel Mühe gemacht wurde, obwohl doch dieser Hurricane, der von diesen Frühwarnsystemen erkannt wurde, gar nicht so schlimm war, wie erst erwartet. Aber ihr Lieben, wir haben keinen Anlass zu glauben, dass das Gericht, welches die Bibel uns ankündigt, harmlos sein wird oder schwächer sein wird, als das Wort Gottes es ankündigt. Wir haben keinen Grund, an ein schönes Ende für alle Menschen zu glauben, so sehr wir es uns vielleicht auch wünschen. Und ich bin mir sicher, niemand wird sich im Gericht beklagen. Vor solchen unter uns, die mit aller Dringlichkeit gewarnt haben. Doch wir sehen, die Menschen, sie haben auch Frühwarnsysteme. Wir hier in dieser Welt, wir haben Frühwarnsysteme. Wir können die Bewegung und die Stärke der Stürme berechnen und entsprechend handeln. Wir deuten die Zeichen dieser Welt, aber wir verstehen die Zeit nicht. Die Juden, sie fühlten sich sicher, solange sie keine Galiläer waren. Oder solange ihnen kein Turm auf den Kopf gefallen ist. Dabei warnt Gott die Menschen tagtäglich. Tue Buße, kehre um, vertraue nicht auf dich selbst, sondern erkenne deinen wahren Herzenszustand vor Gott. Erkenne, wie du stehst vor Gott. Erkenne deine Schuld. Gott wird eines Tages richten über jede Sünde der Menschen. Darum tue Buße, kehre um zu Gott, jetzt, solange du noch kannst. Und um diese Dringlichkeit zu verdeutlichen, erzählt Jesus ein Gleichnis. Und das wollen wir auch noch lesen, ab Vers 6. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu den Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Der Feigenbaum. Wisst ihr, in der Bibel ist der Vergleich mit einem Baum ein Kompliment. Wenn man jemanden beleidigen wollte, konnte man sagen, du Dornstrauch oder du Gebüsch. Aber Baum ist ein richtiges Kompliment. Im Hohelied, da singt die verliebte Frau, mein Geliebter ist wie ein Apfelbaum. Schön, oder? Auch im Psalm 1 wird der wahre Gläubige mit einem fruchtbaren Baum verglichen. Und da ist also so ein prächtiger Feigenbaum, der steht im Weingarten von einem Mann. Das ist nichts Ungewöhnliches. Viele Weingärtner, sie haben zu der Zeit auch einen Obstbaum im Weingarten gehabt. So ein Feigenbaum ist nämlich ganz nützlich. Denn ein Feigenbaum heißt Feigenbaum, weil er ein Baum ist, der Feigen hat. Leckere, süße Früchte. Feigen. Und so ein Feigenbaum, er hat Feigenblätter. Und sie heißen Feigenblätter, weil sie die Feigen umgeben und auch schützen. Bei diesem Baum geht es um die Frucht. Um die Feige. Alles an so einem Feigenbaum ist auf die Frucht, auf die Feige ausgerichtet. Und wenn ein Feigenbaum Äpfel hätte, dann hieße er Apfelbaum. So einfach ist das. Und so ein Weinstock war für einen Feigenbaum auch ein sehr guter Standort. Warum? Denn ein Weinberg war geschützt. Er hatte eine Mauer ringsherum und manchmal auch einen Wachturm, damit keine Füchse oder Wildschweine Früchte rauben oder alles zertreten. Und so ein Weinberg hatte natürlich guten und nahrhaften Boden. Und es gab einen Gärtner, der sich kümmerte. Und genauso wussten die Juden, wir sind in Israel, in diesem Eigentum Gottes. Hier geht es uns gut. Hier sind wir sicher. Hier wird für uns gesorgt. Und so geht es auch vielen Mitgliedern in Kirchen und Gemeinden. Hier ist Gottes Eigentum. Hier werde ich gepflegt, hier bin ich sicher. Doch Gott sucht Frucht. Gott sucht Frucht. Dann kommt der Besitzer und schaut sich diesen Feigenbaum an, der in seinem Weinberg steht. Seit 3 Jahren müsste dieser Feigenbaum eigentlich schon Frucht bringen. Aber er trägt keine Feigen, keine Frucht. 1 Jahr, ja, das kann mal passieren. Wir erinnern uns, letztes Jahr, da war es dann im Frühling einmal warm und plötzlich wurde es nochmal eiskalt und es hat gefroren und hat dazu geführt, dass es viele Obstbäume fast gar keine Frucht mehr getragen haben. Ja, es kann so 1 Jahr kommen. Aber 2 Jahre, das ist schon eigenartig. Und 3 Jahre... 3 Jahre keine Frucht. Nach 3 Jahren müsste er nun wirklich Frucht bringen. Und so hat Gott auch den Menschen lange Zeit gelassen. Seit der Schöpfung des Menschen hat Gott den Menschen Verheißungen gegeben und seinem Volk immer wieder bestätigt, dass er es gut mit ihnen meint. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, damit sie den Willen Gottes erkennen können und sehen, woran sie fehlen. Er hat ihnen Richter gegeben, die sie befreit haben, Propheten, die sie zurechtgewiesen haben, Könige, die sie geführt haben. Und nach all den vielen Jahren gab es dennoch immer noch keine Frucht. Keine Frucht. Keine wahre Hinwendung zu Gott. Keine Betrübnis über die eigene Sünde. Keine wahre Liebe zu dem Nächsten. Keine Frucht vor Gott. Und dabei nimmt Gott es ganz genau. Er sucht Frucht und nichts ist vor ihm verborgen. Da waren nicht Früchte, die einfach noch nicht ganz ausgereift waren oder nur etwas versteckt waren unter den Blättern. Nein, Gott findet keine wahre Frucht, dabei sucht Gott. Ein Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Viele Menschen fragen im Leid, Gott, wo bist du? Siehst du nicht, dass es mir schlecht geht? Wo ist jetzt deine Gnade? Wo ist jetzt dein Segen? Doch die Frage, auf die es wirklich ankommt, ist die Frage, die Gott schon im Garten Eden fragte. Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Was versteckst du dich hinter Blättern? Wieso versteckst du dich in deiner Sünde vor Gott? Und seitdem Adam und Eva von der Frucht im Garten Eden gegessen haben, von der verbotenen Frucht, da wurden sie fruchtlos vor Gott. Mit der ersten Sünde kam die Sünde zu allen Menschen durch und Sünde macht fruchtlos. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod und deswegen tötet die Sünde alles, was fruchtbar, was nützlich und angenehm vor Gott ist. Und so wie der Besitzer über einen Feigenbaum spricht, der keine Frucht bringt, so wird auch Gott einst kommen und das Werk eines jeden Menschen beurteilen. Trägst du Frucht oder nicht? Hau ihn ab. Habt ihr das gelesen? Hau ihn ab. Er hat kein Recht, in meinem gesonderten Eigentum zu bleiben. Hau ihn ab. Menschen, die bekennen, an Jesus zu glauben und ihr Leben spricht das Gegenteil. Ihr Leben ist fruchtlos. Das sind falsche Bekenner. Und ihr Standort oder ihre Mitgliedschaft in einer Gemeinde wird ihnen nichts nützen. Ich hörte einmal von einem Mann, der sagte seinen Verwandten mit aller Dringlichkeit, sie sollten unbedingt in seinen Sarg seinen Taufschein mit hineinlegen. Das ist seine einzige Hoffnung in der Ewigkeit, sein Taufschein. Nun, wenn das deine einzige Hoffnung ist, dann bist du hoffnungslos. Kein menschliches Zertifikat wird dir helfen. Denn ein fruchtloser Feigenbaum ist nicht nur fruchtlos, sondern schädlich. Er verbraucht das Land. Er entzieht dem Boden Nährstoffe, ohne sie wirklich umzusetzen. Er stiehlt anderen Pflanzen die Sonne und er belegt Platz in dem Weinberg. Lieber Gärtner, hau ihn ab. Das sagt der Besitzer hier. Hau ihn ab. Der schöne Ort des Weingartens bringt keine Sicherheit mehr, wenn der Gärtner die Axt holt. Doch Jesus Christus erbringt die letzte Gnadenfrist. Und darum geht es hier auch in diesem Gleichnis. Jesus Christus bringt die letzte Gnadenfrist. Schon Johannes der Täufer hat direkt vor Jesu öffentlichem Auftreten gepredigt, die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Es ist allerhöchste Zeit. Tut Buße. Und in dieser spannungsvollen Zeit kommt nun der Gärtner und bittet, lass ihn noch dieses Jahr. Und so bittet auch Jesus Christus den Vater, oh, eine kurze Zeit noch. Selbst Johannes der Täufer war verwundert über diese Gnade, über diese Geduld, über diese Gnadenfrist. Doch er sagt nicht, lass den armen Feigenbaum doch immer für immer hier stehen. Haue ihn doch bitte niemals um. Er kann doch vielleicht noch für ein bisschen Schatten sorgen. Nein, er bittet dieses eine Jahr noch. Wenn er Frucht bringt, gut. Wenn nicht, so hau ihn ab. Wenige Tage später wurde Jesus auf Golgatha gekreuzigt. Der Sohn Gottes als einziger, sündlos, vollkommen, gut und liebevoll. Der einzige Mensch, dessen Leben vollkommen angenehm und fruchtbar war vor Gott, wird von den sündigen, fruchtlosen Menschen gefoltert und ermordet, gekreuzigt. Und der Himmel erzieht sich zusammen, düstere Wolken steigen auf, mitten am Tag wird es stockfinster und ein Erdbeben lässt die Felsen zittern. Und es sieht alles so aus, als wäre es nun vorbei. Als bald Gott seine Faust, um reinzuschlagen, als hätte nun er die Axt in der Hand, um alles kurz und klein zu schlagen. Aber der Sohn bittet am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Christus ist voller Gnade und Geduld, voller Liebe und Barmherzigkeit. Wie oft hast du schon das Evangelium gehört in deinem Leben? Und lass mich dich fragen, siehst du diese Liebe Jesu, diese Geduld, diese Barmherzigkeit, die all unseren Verstand übersteigt? Siehst du das in deinem Leben? Erkennst du nicht seine Fürsorge? Ja, lass mich dich fragen. Ist Frucht in deinem Leben? Ist Frucht in deinem Leben? Der Gärtner erbittet, lass ihn noch dieses Jahr. Eine letzte Chance, bevor das Gericht kommt und alle unfruchtbaren Bäume ausgehauen werden. Ich will den Baum umgraben, die Erde lockern, die Wurzeln beschauen. So geht Jesus vor. Er zeigt uns unsere Wurzeln auf, auch durch Leid, auch durch Not, durch Krankheit und Schmerz, durch Verlust und Mangel. Ja, er lockert unser Fundament und wir sehen, was trägt wirklich. Was hat wirklich Bestand? Was hält wirklich? Was gibt wirklich Kraft? In der Not zeigt sich unser wahres Wesen. Das, woran wir halten. Das, worauf wir Hoffnung und Vertrauen setzen. Vielleicht leidest du gerade unter Druck, unter Krankheit, unter Not oder Angst. Und deine Grundlagen werden erschüttert und du denkst, Gott, warum strafst du mich? Kann es nicht sein, dass Christus deinen Boden lockert, damit deine Wurzeln am Bleibenden festhalten? Kann es nicht sein, dass es ein Ausdruck großer und geduldiger Gnade Christi in deinem Leben ist? Lass ihn noch dieses Jahr, dass ich ihn umgrabe und Dünger um ihn lege. Der Gärtner, er düngt. So wird in den Gemeinden das Evangelium verkündet. Jesus starb für Sünder, damit sie leben dürfen. Lass dich versöhnen mit Gott. Vertraue dich Jesus an und du darfst leben. Er hat für die Sünden bezahlt. Lass dich erlösen aus dieser gefallenen Welt. Das Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus stellvertretenden Opfer am Kreuz. Es wird gepredigt. Und wenn am Ende ein Feigenbaum fruchtlos bleibt, so kann dem Gärtner niemanden einen Vorwurf machen. Wenn du fruchtlos bleibst, so hast du keine Entschuldigung, der du durch so manches Leid umgraben wurdest und durch die Predigt des Evangeliums gedüngt wurdest. Dann hast du keine Entschuldigung. Du kennst dein Herz. Du hast das Evangelium gehört, das Wort vom Kreuz. Und es berührt dich nicht? Und es verändert dich nicht? Nun, dieses Gleichnis, es zeigt uns nicht auf, wie kann ein Mensch gute Frucht bringen. Wir dürfen es nicht vertauschen und nicht missverstehen. Dieses Gleichnis, es zeigt uns nicht auf, wie kann ein Mensch gute Frucht bringen. Sondern Jesus erklärt mit diesem Gleichnis, warum ist es wichtig, dass ich Frucht bringe. Oh, warum muss ich achten, dass Frucht in meinem Leben ist? Jesus erklärt mit diesem Gleichnis, Gott hat auf viele Weisen zu den Menschen gesprochen und immer wieder zur Umkehr gerufen. Zuletzt durch seinen Sohn. Wie sollten wir entfliehen, wenn wir diese große und letzte Rettung missachten? Das Gnadenjahr, in welchem das Evangelium gepredigt wird, von Jesus, der für Sünder, für fruchtlose Bäume gestorben ist, die letzte Chance zur Errettung. In ihm allein ist Sicherheit. Es gibt keine andere Rettung und es gab nie eine andere. Darum prüfe, trägst du Frucht in deinem Leben? Und wenn nicht, wenn du merkst, in deinem Leben, es geht nur um dich selbst und du bist zufrieden mit dir selbst, und du vertraust auf deine Kraft und auf die Dinge dieser Welt, dann nimm dir dieses Gleichnis zu Herzen. Schon 3 Jahre und noch keine Frucht. Aber nun, was muss ich denn tun? Was muss ich tun? Wenn ich also verstehe, warum ich Frucht bringen soll, was soll ich tun? Und die Lehre dieses Gleichnisses ist, tue Buße. Kehre um. Gib Gott Recht in seinem Urteil, dass dein Leben vor Gott fruchtlos ist, wenn du nicht glaubst und vertraust auf Christus. Tue Buße. Verbirg dich nicht länger hinter den großen Feigenblättern wie Adam und Eva, sondern stell dich in das Licht und sag, hier bin ich, Herr. Hier bin ich und ich habe nichts zu beten. Und dann wird Jesus Christus dir auch zeigen, wie du Frucht tragen kannst. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird gute Frucht bringen. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist durch den Glauben und durch die Verbindung mit Christus, dass wir Frucht bringen können. Frucht ist eine Wirkung des Geistes, nicht der eigenen Kraft. Wir müssen also darauf achten, wirkt Gottes Geist in meinem Leben? Werde ich durch seinen Geist verändert? Bringt Gott in mir Liebe und Sanftmut und Geduld und Freundlichkeit und all das hervor, was vor ihm Bestand hat und vor ihm wohlgefällig ist? Merke ich, dass ich die Nährstoffe des guten Bodens aufnehme und es mir Kraft gibt? Spüre ich, dass ich die Bibel lesen kann und es mir Trost und Mut und Hoffnung schenkt? Dass ich mich davon nähre, dass es Dünger ist für mein Leben? Verändert sich mein Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber? Ist es von Liebe oder nur von Selbstliebe geprägt? Stehe ich in Verbindung, in Gemeinschaft mit Christus? Oder dreht sich alles in meinem Leben nur um mich selbst? Ist dir wichtig, dass Gott mit deinem Leben geehrt wird? Wisst ihr, bei einem Baum dreht sich alles um seine Frucht, aber ein Baum isst seine Frucht nicht selbst. Die Frucht ist immer für andere. Lieber Freund, es ist gut, dass du hier bist. Die Gemeinde Gottes ist ein Ort, wo du auf gutem Boden stehst. Die Gemeinde ist ein Ort, wo du die Güte Gottes erfahren kannst. Die Gemeinde ist der Ort, wo das Evangelium verkündet wird. Jesus Christus ist für Menschen gestorben, die wie fruchtlose, faule, verdorrte Feigenbäume sind und die nichts anzubieten haben. Aber Christus ist fähig, Frucht hervorzubringen durch sein Wirken. Glaube an Jesus Christus und rufe ihn an im Gebet. Er kann dich erretten und dich verändern. Warte nicht. Oh ja, Christus ist voller Geduld. Aber umso mehr rufe ich dir zu, warte nicht. Fordere Christus nicht heraus. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Es ist gut, dass wir zusammenkommen. Auch heute am Tag des Herrn. Und lasst uns danach streben, gute Frucht zu bringen und gute Frucht zu fördern in unserer Mitte. Keine bösen Gerüchte, keine Lästerungen, kein Naserümpfen, keine Unversöhnlichkeit und Zorn. Oh, all das soll in unserer Mitte nicht einmal genannt werden. Sondern das Gute, was zum Frieden dient, das wollen wir reifen lassen. Auf dass in dieser Gemeinde die Güte und die Liebe Gottes erkannt wird. Und als Gemeinde sollten wir uns nicht ein Beispiel nehmen an dem Gärtnerdienst Jesu? Lasst uns Acht geben, wie es unseren Geschwistern geht, wo sie am Kämpfen sind, was sie bewegt. Es kommt Leid und sie werden völlig aufgewühlt. Lasst uns einander helfen, das gute Wort Gottes streuen, über das Evangelium reden, damit es Dünger wird zu einem fruchtbaren Leben. Und verachtet keine unreifen Pflanzen, sondern lasst uns füreinander beten, einander freundlich zurechtweisen, in Liebe aufhelfen und stärken. Aber das alles in dem Bewusstsein. Es kommt ein Tag, da wird der Gärtner sagen, hau ihn ab. Hau ihn ab. Wir haben einen Herrn, der gnädig und geduldig ist. Und Jesus sagt zu allen, die ihm vertrauen, ich habe euch bestimmt, gute Frucht zu bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird gute Frucht bringen. Nun, das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Zuversicht. Und das ist das Zeugnis all jener, die an Christus glauben. Oh, dieses Zeugnis, lasst es uns hinaustragen. Lasst es uns leben. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Amen.